ein würdiger Empfang. Ich habe es mal ganz anders dargestellt, als wir das eigentlich gewöhnt sind, wie das so palmarum aussieht. Aber ich wollte mich auch ein bisschen wohlfühlen dabei, wenn ich hier so diese Predigt vorbereite. Und da fiel mir dieses Bild in die Hände und da habe ich gedacht, das ist doch auch ein würdiger Empfang. Und mich interessiert eigentlich als erstes mal so richtig, kennt ihr denn so Leute, Promis, denen ihr gern mal begegnen würdet? Wo ihr so richtig auch was tun würdet dafür? Also wo ihr sagt, also den möchte ich gerne mal sehen. Also so, die in echt meine ich jetzt. Peter Maffay. Na, das ist doch schon mal cool. Gibt es noch mehr Leute, die ihr gern mal sehen wolltet?
Johannes
Tingisbö. Ah, okay. Ein Biathlet, Johannes Tingisbö. Ja, der ist wirklich auch cool. Ich dachte, du hast ihn schon gesehen. Ach, der war zu... Okay, von Weite. Ja, sehr gut. Genau, gibt es weitere? Gibt es so Promis, wo ihr sagt, den möchte ich gerne mal sehen?
Lino Maria Kretschmer.
Ja, nochmal?
Lino Maria Kretschmer.
Guido?
Guido
Maria Kretschmer. Okay, muss ich...
Ein Designer.
Ah, ein Designer, okay. Ja. Weitere Promis, wo ihr sagt, da würde ich richtig mich um einen Platz bemühen, um da einen Platz zu kriegen in der ersten Reihe. Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Das fände ich auch cool. Die Obros. Eine christliche Band. Gibt es noch mehr? Das ist mir echt ein bisschen wenig. Es gibt doch immer Leute, die man wirklich unbedingt mal kennenlernen will, oder? Aber ich verstehe es auch, wenn ihr euch nie alle outen wollt. Also, okay. Ja, also, da ist halt auch so die Frage, was tun wir? Also gerade, wenn wir halt jetzt, also ich konnte vor kurzem mal in so eine Zauberschau gehen, die fand ich auch schon sehr klasse. Da ist man rechtzeitig da, da versucht man, die richtigen Plätze zu kriegen, dass man ausreichend sieht und man brezelt sich selber auch ein bisschen auf, ne, damit man halt einfach ein Stückchen auffällt. Wir starten rechtzeitig, um gute Plätze zu ergattern. Wir hatten tatsächlich mal so einen ganz wichtigen Promi bei uns vor der Schule, und zwar die Yvonne Cutterfield. Also ich meine, die ist da, hat da ihren Film gedreht, ihr kennt das bestimmt alle, Wolfsland, und die ganze Schule stand am Zaun. Das war für den Regisseur eine super Sache, wenn man so zu so einem Filmdreh noch 80 Kinder dabei hat. Aber der hat das total mit Bravour gelöst. Der hat tatsächlich die Kinder dazu gebracht, dass die Klappe gehalten haben, wenn die drehen wollten. Und das fand ich ziemlich meisterhaft. Also das gelingt manchen von uns nicht immer. Aber der hat tatsächlich die immer mit eingebunden und hat immer erklärt, also jetzt wird diese Szene gleich gespielt, da müsst ihr ganz leise sein. Und dann hat er aber auch erklärt, wie das dann so funktioniert, wenn die Kamera angefahren kommt und so weiter. Da waren die natürlich auch interessiert. Und das war wirklich cool, dort mal so einen Promi davor zu haben. Und wir haben uns gar nicht getraut, die aus der Hofpause wieder reinzuholen, weil die natürlich sowas noch nie erlebt haben. Das können wir denen ja gar nicht bieten. Genau. Also, ein Promi. Genau. Nicht nur heute gibt es Menschen, die bekannt sind und die man faszinierend findet. Die gab es schon vor 2000 Jahren und ich muss hier keine große Brücke schlagen. Ihr wisst, worum es heute geht. Es war ja auch jetzt im Lied schon zu hören. Auch damals gab es nun diesen Promi. Haben andere etwas an ihm zu kritisieren gehabt oder sind sie einfach nur begeistert? Wie hat Jesus das gemacht, dass sie sich so interessiert haben für ihn? Was hatte er für eine Ausstrahlung? Wie war seine Art, die sie so sehr berührt hat? Es gab Menschen, die waren total fasziniert. Und es gab andere, die erzählten sich begeistert von den Wundern weiter und verehrten Jesus. Es gab Menschen, die hörten sich das alles kritisch an, bewegten die Worte aber in ihren Herzen. Andere standen ihm total ablehnend gegenüber. Vielleicht, weil viele Pharisäer und Schriftgelehrten vor ihm warnten oder weil er ihnen einfach so sehr suspekt war. Es gab auch Personen unter den Mengen, die da in der Jerusalemer Straße standen, die redeten einfach so wie das Fähnchen im Wind über ihm. Je nachdem, mit wem sie gerade zusammenstanden, mal so und mal so. In diese Situation hinein kam Jesus nach Jerusalem. Unglaublich viele Menschen waren zum Passafest nach Jerusalem gekommen. Wem es möglich war, der kam zum Zeitpunkt des Passafestes nach Jerusalem, zum Tempel, weil sie sich hier gemeinsam an die wunderbare Hilfe Gottes beim Auszug aus der Sklaverei aus Ägypten erinnern wollten. Weil sie besonders jetzt unter dieser verhassten römischen Herrschaft wieder auf eine Befreiung hofften, dass Gott wieder einen Retter schickt, wie damals Mose. Viele glaubten fest daran, dass Gott nicht nur einen Propheten schicken würde, sondern den in den alten Schriften verheißenen Messias. Wenn dieser Jesus wirklich der Messias, der Retter war, dann müsste man ihn empfangen wie einen König, wie den Retter, der von der römischen Herrschaft befreite, der von Gott geschickt wurde, der zeigte, wie nahe ihnen Gott war. Aber es gab auch andere, die sich darüber ärgerten, vor allem die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Die waren sich ganz sicher, erst wenn alle Juden die Gesetze Gottes halten, dann kommt der Messias. Vorher nicht. Und dafür haben die tatsächlich einen Handstand veranstaltet. Vorher nicht. Sie mühten sich so sehr, Gottes Gesetze einzuhalten, und sie erfanden noch viele weitere Gesetze um Gottes Gebote herum, um besser sicherzustellen, dass man das doch endlich schafft. Und sie hofften so sehr darauf, dass die Juden sich so abmühten, Gottes Gesetze einzuhalten, wie sie selbst das überzeugt taten. Aber dieser Aufrührer Jesus, der brach alle Gesetze. Zum Beispiel das Sabbatgebot. Ihr wisst es, er hat eben einfach geheilt an diesem Tag. Wie kann er es wagen? Er hätte ja auch schließlich noch auf den nächsten Tag warten können. Und er behauptete sogar, er sei Gottes Sohn. Das war Gotteslästerung in ihren Augen. Nicht, weil sie böse waren, sondern weil sie verletzt waren für ihren Gott. Verletzt in ihrem festen Glauben. Kommt euch das manchmal bekannt vor, dass wir verletzt sind in unserem festen Glauben? Manche Menschen waren auch wegen des Passafestes in Jerusalem, weil hier der Tempel stand, weil sie daran glaubten, dass Gott hier im Tempel, da ist man ihm besonders nahe. Manche wollten ihre Unzufriedenheit mit ihrem Leben, mit der politischen Situation und mit der Unterdrückung durch die Römer zum Ausdruck bringen. Sie hofften, hier in der Hauptstadt Gleichgesinnte zu finden, mit denen man sich zusammenschließen konnte, gegen die Römer aufzubegehren. Manche sahen auch in Jesus den Anführer so einer aufständischen Gruppe, weil sie sich aus tiefstem Herzen von Gott wünschten, dass er sie auf diese Art befreien sollte. Viele Menschen waren also in Jerusalem. Es war nicht nur einfach eine einheitliche Masse, sondern jeder hatte andere Erlebnisse, andere Erwartungen, andere Hoffnungen. In diesem aufgeheizten Kessel voll unterschiedlichster Menschen kam nun Jesus. Er kam mit seinen Jüngern in einem Vorort von Jerusalem an und ließ die Jünger dann einen Esel holen. Die Jünger warfen Mäntel über den Rücken des Esels und Jesus setzte sich auf ihn und ritt hinein nach Jerusalem. Ob der Esel brav war oder ab und zu mal bockte, wie das Esel eben tun, steht nicht in der Bibel. Ob es zügig vonstatten ging oder sich über eine sehr lange Zeit dahin zog, das steht auch nicht drin. Die biblische Geschichte vom Einzug nach Jerusalem ist relativ kurz beschrieben. Eine jüdische Bibelauslegung sagt, dass dieser Text mit Wörtern aus der Schrift wie schwarzes Feuer ist, das lodert. Aber dazwischen lodert auch das sogenannte weiße Feuer. Alles das, was nicht geschrieben dasteht, was aber die Menschen gedacht und gefühlt haben. Was geht denn diesen ganzen Menschen durch den Kopf, die da zum Straßenrand geeilt sind? Um Jesus zu sehen und ihn zu begrüßen. Die vielen einzelnen Menschen mit je individuellen Geschichten, Gefühlen, Erlebnissen, Hoffnungen, Erwartungen und Gedanken. Was denken Sie, die Menschen? Manche sind mutig, manche sind ängstlich, manche sind fragend, manche hoffend, manche freudig und manche unsicher. Wir wollen jetzt mal noch mal genau in diesen Bibeltext reinhören. Er steht bei Matthäus 21, 1-11.
Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohn Davids! Gelobt sei der, der da kommt, in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesu aus Nazareth in Galiläa.
So war das damals. Und heute? Wo stehe ich denn heute? Wie sehe ich heute, 2000 Jahre später, Jesus? Als jemanden, dem man einmal in der Woche im Gottesdienst begegnet? Oder als jemanden, der mein Leben verändert hat und weiter verändern will? Oder als einen, bei dem ich noch nicht so recht weiß, was ich von ihm halten soll? Vielleicht als einen, den ich nicht so ganz verstehe? Oder sehe ich ihn als jemanden, an den ich große Erwartungen habe? Was für einen Jesus sehe ich dastehen am Anfang der Straße? Wenn ich da heute stehen würde und er käme da. Und ich möchte jetzt mit euch nochmal in den Text reingucken, diesmal wie er von Lukas aufgeschrieben wurde.
Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das gegenüber liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, und auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt so: Der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.
Danke. Können Steine schreien? Nein, antwortete ich mit aller Deutlichkeit. Steine sind leblos und stumm. Sie bieten zwar Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sie selbst sind aber leblos. Man kann zwar mit ihnen Geräusche erzeugen, aber sie selbst bleiben stumm. Und trotzdem spricht Jesus von schreienden Steinen. Jesus sagt, wenn diese Menschen schweigen, werden die Steine schreien. Die Jünger singen laut und jubeln, als Jesus in Jerusalem einzieht. Sie feiern ihn als den Messias und ihren König. Das ist für andere unerträglich. Sie fordern Jesus auf, die Jünger zum Schweigen zu bringen. Die religiös Alteingesessenen fühlen sich von Jesus und seiner Bewegung provoziert. Ihre Frömmigkeit und ihre Macht, ihr Machtgehabe werden in Frage gestellt. Und Jesus nimmt einen ganz anderen Blick auf den Menschen ein, einen ganz eigenen. Er wertschätzt sie, er versöhnt sie mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen und mit Gott. Gerade die Einfachen, die Abgehängten, die Verlorenen können anfangen, wieder neu zu hoffen. Dagegen fühlen die Religionsführer sich von Jesu Auftreten bedroht. Ihre Positionen werden in Frage gestellt. Und als dann auch noch überall Gott gelobt wird und gesungen wird, da möchten sie basta sagen, es ist genug. Und Jesus antwortet ihnen: Wenn diese Menschen, die zu mir gehören, schweigen, werden die Steine schreien. Was für ein starker Satz. Leute, wo werden wir denn gehört? Wo sind wir wirklich draußen und loben Gott? Passiert das heute noch? Oder sind wir doch eher nur in unserem kleinen Kämmerlein? Es heißt doch, wenn diese Menschen, die zu mir gehören, schweigen, werden die Steine schreien. Das heißt doch, du und ich und Micha und Stefan und Erika und wer wir alle sind, Gudrun, wenn wir schweigen, dann werden die Steine schreien. Wenn Steine schreien, ist das symbolisch zu verstehen. Steine sind leblos und stumm. Aber habt ihr Beispiele, Für schreiende Steine? Wenn sie vom Berg runterfallen, ja. Falt?
Ja, Gönz, das Bibelhaus. Also selbst wenn nicht mehr gepredigt wird, dann kannst du dir ja die biblischen Geschichten anschauen. Also das ist ja auch in gewisser Weise Steine schreien.
Das stimmt, das biblische Haus spricht davon. Gibt es noch mehr? Ja, ja, genau. Das ist auch mit das Erste, was mir eingefallen ist. Genau. Kommt das Bild? Ja, genau. Also das ist der jüdische Friedhof spricht natürlich eine ähnliche Geschichte. Genau. Gibt es noch mehr schreiende Steine, die euch einfallen?
Gedenksteine.
Ja, Gedenksteine. Das war noch jemand? Die Wartburg. In welchem Bezug? Ganz genau. Also du meinst jetzt nicht die Görlitzer Wartburg, sondern jetzt die echte. Das stimmt, natürlich, klar. Die Wartburg.
Jedes Gotteshaus.
Ja. Jedes Gotteshaus. Sie erinnern daran, die Menschen, die vorher hier gesungen haben, sind tot. Gebäude wie zum Beispiel Tempel und Kirchen sind zerstört. Dann sind da nur noch Steine, die davon sprechen, was hier geschehen ist. Steine sind also symbolisch Zeugen für Unrecht. Sie liegen da und stehen in Ruinen. Wenn ich sie anschaue, höre ich ihre Geschichte. Sie machen deutlich, die Wahrheit ist nicht zu unterdrücken. Einerseits macht mich das traurig, dass es überall auf der Welt Steine gibt, die davon sprechen, was an Leidvollem geschehen ist. Aber andererseits bin ich froh, dass sie als stumme Zeugen symbolisch aufschreien und uns daran erinnern. Der Gedanke an schreiende Steine macht Mut. Wir gucken nochmal, ich habe noch zwei Bilder dazu gefunden. Genau. Ja, und das sind die gerade so aktuell schreien nach einer Gerechtigkeit. Und ich bin gespannt, was sich dann daraus entwickelt. Ich hatte auch an die Mauer in Berlin gedacht und wie damals so jeder versucht hat, irgendwie ein Stück davon zu bekommen und man irgendwie den Eindruck hat, ja, das ist so ein Run, dass man halt sich daran erinnern will. Der Gedanke an schreiende Steine macht Mut. Das wäre die nächste Folie. Wenn Menschen schweigen, werden die Steine schreien. Dieser Satz lässt uns hoffen. Die Stimmen werden nicht verstummen. Sie berichten für alle hörbar, wo Menschen zu Unrecht in Gefängnissen oder Lagern verschwinden. Sie berichten für alle hörbar, wo Menschen zu Unrecht, der Gedanke an die schreienden Steine macht mir selbst Mut, aus meiner bequemen Situation herauszukommen und kraftvolle Töne zu finden für eine bessere Welt. Für Sie, lasst uns neue Lieder anstimmen und dafür eintreten, dass es gerecht zugeht. Und lasst uns an den einen Promi hängen, an den einen. Alle hatten ihn bestimmt auf den Lippen, als ich am Anfang gefragt habe, welchen Promi wollt ihr doch gerne mal sehen? Und ich denke, das ist tatsächlich so, dass wir einige fragen und uns alle darauf freuen, Jesus einmal zu begegnen, so richtig in echt und so persönlich. Ich glaube, jeder von uns würde das sich, glaube ich, öfters mal wünschen, ihm gegenüber zu stehen oder an dieser Straße zu stehen, wo er entlang geritten ist. Jesus, unser Retter. Und lasst uns mit ihm in die Karwoche gehen. Ich möchte beten. Herr, du hast gesagt, wenn diese schweigen, dann werden Steine schreien. Und wir haben es schon oft gesehen und vieles erlebt und im Nachgang können wir darauf zurückblicken, was für große Ungerechtigkeiten in dieser Welt geschehen und wo dein Wort verkündet wurde und es tatsächlich auch Schaden genommen hat, die Menschen Schaden genommen haben, die davon erzählt haben. Ich danke dir, dass wir jetzt gerade auch so tief in die Apostelgeschichte einsteigen konnten, wie deine Jünger auch zu tun hatten und gekämpft haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir immer wieder Mut haben, von dir zu erzählen. Ich bitte dich, dass du uns Mut und Fröhlichkeit gibst, nach draußen zu gehen und ihnen zu erzählen, wie wichtig es ist, mit dir zu gehen an deiner Hand. Danke, dass wir uns an Palmsonntag immer wieder daran erinnern können, an diesen Einzug in Jerusalem und dass du dort so groß gefeiert wurdest und dass der Weg doch so steinig wird. Danke, Herr, dass du dieses Wunder für uns getan hast und wir wollen dich bitten, dass du uns begleitest, jetzt in dieser Woche, wenn wir Richtung deiner Kreuzigung gehen und das bedenken wollen und wenn wir dann gemeinsam die Auferstehung feiern wollen. Ich bitte dich, dass du uns Gelegenheiten gibst, darüber zu reden, ganz besonders jetzt in dieser kommenden Woche, wo auch immer wir sind, wem auch immer wir begegnen und wer es ganz besonders wissen muss. Danke, Herr, dass wir uns ganz darauf verlassen können, dass du dabei bist und dass wir dadurch ganz viel Mut haben können. Amen.